Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Freitag, den 1. Oh, Entschuldigung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Freitag, den 1. Februar. Die Belustigung ist auf den Fakt zurückzuführen, dass sich mein Mikrofon von selber nach oben verflüchtigt. Ja, eine andere Fallrichtung als normalerweise. Heute, meine Damen und Herren, mit seriösen Themen im Info, zum Beispiel mit dem hier.
Sie bringen die Leute um, sie haben einfach Tränengas eingesetzt, auch in Häusern. Sie haben auch Häuser auch gebrochen und Leute im Haus auch erschossen. Sie haben auch Gummischuss, sie haben auch Feuergeschoss und sie haben mehr als 50 Leute umgebracht.
Trotz brutaler Repression von oben wächst der Widerstand gegen das Regime im Sudan. Nun erreicht die Protestwelle Europa. Dann...
Sonst möchten wir, dass das Haus selbstregulierend ist und wir sind eigentlich im Zusammenleben nur da, um die Krisen zu meistern.
Das Projekt Zeitraum will Menschen in einer schwierigen Lebenssituation ein Dach über den Kopf geben, damit diese Zeit haben, sich wieder zu fangen. Und?
Vielleicht ist die Bezeichnung Tropen-Trump, die häufig gebraucht wird, eine Untertreibung und Bolsonaro ist noch viel schlimmer als Trump und seine Politik noch haarsträubender.
Im Radioblog kommentiert Constanze Gerber von Radio Lokomotivo die Politik des neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages und die hat Katrin Hiss für uns recherchiert.
Der Berner Stadtrat will, dass die Lorrainebrücke für Fahrradfahrende sicherer wird und hat an seiner gestrigen Sitzung einen Kredit von 2,7 Millionen Franken gesprochen. Der Velostreifen statt auswärts wird von 1,5 auf 3 Meter verbreitert. Statt einwärts werden die Bernmobilen Busse neu nicht mehr den Fahrradstreifen kreuzen. Des Weiteren soll Tempo 30 eingeführt werden auf der ganzen Strecke zwischen Lorraine und Hirschengraben. Seit Anfang Jahr müssen Asylsuchende im Kanton Bern mindestens 5 Nächte in der Woche in ihren Unterkünften verbringen, um Anrecht zu haben auf Asylsozialhilfe. Gegen diese neue Regelung regt sich jetzt Widerstand. Wie SRF News schreibt, haben das Migrant Solidarity Network und die demokratischen JuristInnen Bern Beschwerde eingereicht beim Bundesgericht. Die neuen Weisungen würden unter anderem gegen das Grundrecht auf Bewegungsfreiheit verstoßen, argumentieren sie. Im letzten Jahr sei die Zahl der Asylgesuche auf ein 11-Jahrestief gefallen. Das teilt das Staatssekretariat für Migration SEM heute mit. In einem Interview mit dem Blick erklärt dessen Vorsteher Mario Gattiker, dass unter anderem die rasche Abwicklung von Asylgesuchen hierzulande Grund sei für die Abnahme. Auch die Tatsache, dass die Fluchtrouten sich Richtung Westen, also nach Marokko und Spanien verschoben haben, spiele eine Rolle. Die meisten Gesuche, welche im letzten Jahr gestellt wurden, stammten von Menschen aus Eritrea, Syrien und Afghanistan. Gestern informierte die USA ihre NATO-Verbündeten, dass sie bereits heute aus dem INF-Vertrag aussteigen wollen. Dieser Vertrag verlangt seit über 30 Jahren sowohl von den USA als auch von Russland den Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen. Den Ausstieg begründen die Vereinigten Staaten damit, dass Russland Marschflugkörper angeschafft habe, welche gegen die Vertragsbedingungen verstoßen. Laut Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sei ein Aus für den INF-Vertrag hochbrisant, weil dies eine Diskussion über eine atomare Aufrüstung in Europa lostreten könnte. Denn neu würden sowohl Russland als auch die USA über atomare Waffen verfügen können, welche eine Reichweite von bis zu 5.500 Kilometer hätten. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag ist es meist bewölkt, aber trocken bei maximal 5 Grad. Am Sonntag gibt es ebenfalls viele Wolken, am Nachmittag dann vereinzelt Niederschläge bei ca. 1 Grad. Und ein erster Blick auf die kommende Woche zeigt eine leichte Wetterverbesserung. Ab und zu wird sich die Sonne durchsetzen können bei Temperaturen bis zu 4 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es brodelt im nordostafrikanischen Land Sudan. Seit Dezember gehen regelmäßig Menschen auf die Straße und protestieren gegen das Regime unter Umar al-Bashir. Obwohl die Regierung mit brutaler Gewalt auf die Demonstrationen reagiert, wächst der Widerstand. Nicht nur im Sudan gehen die Menschen auf die Straße, sondern morgen Samstag planen Exil-Sudanesinnen und Sudanesen auch Demonstrationen in Europa, unter anderem in Bern. Sie solidarisieren sich mit der Demokratiebewegung und fordern mehr internationalen Druck auf das Regime im Sudan. Michael Spahr hat die Details.
Demonstrationen im nordostafrikanischen Land Sudan haben eine lange Tradition. Seit Omar al-Bashir vor 30 Jahren durch einen Militärputsch an die Macht kam und das Land mit harter Hand regiert, regt sich regelmäßig Widerstand. Ebenso eine Tradition hat die brutale Niederschlagung dieser Aufstände durch die Sicherheitskräfte und regierungsnahen Milizen. Und genau das passiert im Moment. Seit Dezember, seit Tausende von Menschen begannen regelmäßig auf die Straße zu gehen und gegen die Diktatur von al-Bashir zu demonstrieren. Wichtigster Grund für die wachsende Unzufriedenheit ist die herrschende Wirtschaftskrise. Der ehemalige sudanesische Journalist Mohamed Osman Ali, der in der Schweiz lebt, erklärt die Zusammenhänge.
Aufgrund der wahnsinnigen Inflation und des Zusammenbruchs der Landwährung gegenüber der Fremdwährung, die Regierung hatte eine neue Politik. Darum war die Liquiditätsbeschränkung, die den Geldumlauf im Land reduzieren sollte. Die Abhebung-Limits war und noch immer ist ca. 10 Franken pro Tag und hat eine Obergrenze für den Bargeldabzug von Banken festgelegt, das ist die Zentralbank. Aus diesem Grund ist der Cashflow knapp geworden. Die Einleger haben die Bankeinlagen gestoppt. Deshalb ist die Liquidität zusammengebrochen. Aufgrund des Zusammenbruchs der Liquidität ist eine Market außerhalb des Bankensystems entstanden.
Diese Entwicklung hat die Preise von lebenswichtigen Gütern wie Öl oder Brot in die Höhe schnellen lassen. Hinzu kam, dass die Regierung Ende letzten Jahres die Subventionen für Brot strich. Ein Grund für die Wirtschaftskrise ist die Abspaltung des Südsudans vor 8 Jahren, die einherging mit einem großen Verlust an Bodenschätzen. Der Frieden in der Region, den diese Zweiteilung hätte herbeiführen sollen, ist sowohl im Norden als auch im Süden nicht eingekehrt. Auf beiden Seiten der neuen Grenzen herrschen diktatorische Verhältnisse. Zu einer Demokratisierung kam es bisher nicht. Die Proteste für mehr Demokratie im Sudan haben inzwischen viele Dörfer und Städte erreicht. Obwohl das Risiko groß ist, für die Menschen auf die Straßen zu gehen, wie der ehemalige sudanesische Journalist Mohamed Usman Ali ausführt. Besonders gefährlich seien die regierungsnahen Milizen.
Die Milizen im Sudan, diese Leute, die sind vermummte Leute, die kriminellen Leute, die vermummen ihre Gesichter. Und sie bringen die Leute um, sie haben einfach Tränengas eingesetzt, auch in Häuser. Sie haben auch Häuser auch gebrochen und Leute im Haus auch erschossen. Sie haben auch Gummischuss, sie haben auch Feuergeschoss und sie haben mehr als 50 Leute umgebracht. Und man kann diese Leute nicht anerkennen, weil sie sind vermummt.
Dutzende Tote und Hunderte, wenn nicht Tausende Verletzte hat die aktuelle Protestwelle bisher gefordert. Es fehle jedoch der internationale Druck, um die Diktatur von Omar al-Bashir zu beenden, sagt der ehemalige Journalist und Demokratieaktivist Mohamed Usman Ali. Noch vor 10 Jahren sah es anders aus. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag gab einen Haftbefehl gegen al-Bashir heraus, wegen Völkermord in der südlichen Provinz Darfur. Inzwischen aber wird al-Bashir wieder hofiert. Nicht nur von anderen Diktatoren, sondern
auch die Europäer im Rahmen des sogenannten Khartoum-Prozess. Es ist eine Initiative zwischen den Europäern, zwischen den Migration-Herkunftsländern und Transitländern und Immigrationsländer. Sie haben auch in einer Zusammenarbeit mit der Regierung in Sudan und sie haben auch Interesse, dass diese Regierung auch mit ihm zusammenarbeitet, damit sie illegal für Menschen und Schmuggel und Migration zu bekämpfen. Und sie haben auch der Regierung mit 110 Millionen Euro geholfen. Und es gibt Aussagen oder Berichte, die sagen, dass diese Regierung hat diese Gelder für seine Ausrichtung und gegen den Zivilisten, gegen die Demonstranten eingesetzt.
Die EU und auch die Schweiz erhoffte sich, mit diesem Geld den Sudan zu gewinnen, Menschen von der Flucht nach Europa abzuhalten. Ja, der Sudan hatte offen gedroht, die Grenzen, insbesondere auch für Menschen aus dem südlicheren Afrika, offen zu halten, falls Europa nicht zahle. Gerade weil die EU und die Schweiz zu wenig Druck auf das Regime von Omar al-Bashir ausübe, sei es nun wichtig, dass auch in Europa ein Zeichen gesetzt werde. Exil-Sudanesen und Sudanesinnen rufen deshalb am Wochenende zu Solidaritätskundgebungen auf. Auch in der Schweizer Hauptstadt Bern.
Und sie wollen, dass die Schweiz, dass es die Zusammenarbeit mit der Regierung in Sudan stoppen und Druck auf die Regierung einsetzen. Sie wollen auch, dass es der Botschafter von Sudan nicht mehr hier in die Schweiz dulden. Sie wollen auch, dass die Schweiz, die Schweizer Medien auch sich für Sudan und die Zivilisten in Sudan auch das zeigen, weil bis jetzt in der Medien hier vom Fernsehen ist es kein Interesse wie früher mit Libyen und Syrien und so. Und darum wir hoffen, dass die Schweiz ein bisschen sich bewegt und etwas für die sudanesische Bevölkerung auch tun.
Das sagt Mohammad Osman Ali. Der in der Schweiz lebende sudanesische Aktivist war früher Journalist im Sudan. Morgen Samstag um 14 Uhr findet auf dem Casinoplatz in Bern eine Kundgebung von Exil-Sudanesen und Sudanesinnen statt.
Rebe Info.
Ja, nachdem wir soeben über die politische Situation im Sudan gesprochen haben, hören wir Musik von einer amerikanischen Musikerin mit sudanesischen Wurzeln. Sudan Archives und ihr Song «Not for Sale».
You only call me when you need something. To be free, time to spread my wings. I don't like leeches. All that nonsense gonna get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. My seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Desert air blowing through my hair. As we blow through the square, we don't even care. Dirt roads and bare feet, tied to memories so sweet. Mesmerized men at my feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides and fog takes over, I call it African November. Don't wait for me, son. Don't wait for me. Don't wait for me, son. No, don't wait for me. My strings propagate through space and time, here and there at the
top. Handing mentions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path. But stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my light, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale.
Rabe Info. Menschen in schwierigen Situationen ein Dach über dem Kopf geben. Das ist die Idee hinter dem Projekt Zeitraum. Fachleute thematisieren immer wieder, dass ein solches Angebot fehle. Hat zum Beispiel ein Patient seine Behandlung in der psychiatrischen Klinik abgeschlossen, so ist manchmal nicht klar, wie es weitergehen soll. Oft fehlt eine niederschwellige Anschlusslösung, eine geeignete Wohnsituation, von welcher aus die Person den Einstieg in die Gesellschaft wiederfinden kann. Genau diese Lücke will das Projekt Zeitraum schließen. Kathrin Hiss hat sich mit der Präsidentin des Trägervereins von Zeitraum, Simon Gul, getroffen und hat sie gefragt, ob die Bewohnerinnen des Hauses neben der Infrastruktur denn auch professionelle Hilfe erhalten werden.
Die professionelle Hilfe ist eine Begleitung, also eine recht individuelle und unkomplizierte Begleitung. Das ist eigentlich ein kleines Angebot im Rahmen von 2 bis 4 Stunden pro Monat, wo wir mit den Leuten zusammensitzen, schauen, was braucht es, wo geht es hin, wo brauchen sie Unterstützung, wo können wir helfen, damit sie wieder selber die Wege auch gehen können. Es gibt vielleicht auch Leute, die werden ein etwas größeres Angebot in Anspruch nehmen. Da ist dann einfach dieses Angebot, das wir für diesen Preis, den wir machen, wird dann ein bisschen ausgeweitet und dann der Preis wird dann auch ein bisschen angepasst. Aber sonst ist eigentlich ist diese leichte Begleitung, wie wir dem sagen, ist eigentlich die Perspektivenentwicklung und die Leute gehen dann selber die Wege, wir sitzen dann wieder zusammen, sie gehen wieder einen Weg und so geht das dann dahin, dass sie dann selber am Schluss wieder eigenständig leben, wohnen, arbeiten, was auch immer können.
Zurzeit suchen Sie ein geeignetes Gebäude für dieses Projekt. Wie stellen Sie sich dann eigentlich das Zusammenleben vor zwischen den einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern in diesem Haus?
Also die Leute im Haus, die sind eigentlich selbst, also das Haus ist selbstregulierend. Die Leute regulieren sich, soweit das geht, selber. Wir sehen uns eigentlich als Koordinationspersonen in diesem Haus, die mal eingreifen, wenn es Konflikte gibt oder wenn Einzelne einen Konflikt haben mit jemand anderem oder auch die Gruppe nicht ganz so funktioniert, wie das dem Haus oder den Einzelnen zuträglich ist. Sonst möchten wir, dass das Haus selbstregulierend ist. Die Leute kochen auch selber. Und wir sind eigentlich im Zusammenleben nur da, um die Krisen zu meistern. Wir kochen alle 2 Wochen einmal für die Leute im Haus. Da können wir dann auch sehen, wie geht es der Gruppe, wie geht es den Einzelnen in der Gruppe, können diese Themen auch aufnehmen und wollen dann das auch besprechen mit den Leuten, dass sie dieses psychosoziale, diese Sachen, die sie im sozialen Zusammenleben lernen, dann wirklich auch mitnehmen können für später, weil oft sind ja so Konflikte, die immer wieder passieren, sind so Muster, die nie gelöst werden. Und da möchten wir auch ein bisschen helfen, dass diese Muster dann auch ein bisschen in eine richtige Richtung gehen, so dass es ihnen später auch hilft in ihrem Leben wieder, wenn sie wieder alleine unterwegs sind.
Also es Kommt irgendwann ein Zeitpunkt, wo die Leute, die in diesem Haus wohnen, das Haus auch wieder verlassen? Gibt es denn auch so etwas wie eine Zeitbegrenzung, wo die Menschen dieses Angebot in Anspruch nehmen dürfen?
Ja, wir haben eine Zeit von einem Jahr veranschlagt. Das hat den Grund, dass wenn man mit Leuten Ziele setzt und auch eine Beschränkung der Zeit, dann ist die Motivation größer, dann wirklich auch nach vorne zu sehen und nach vorne zu gehen. Das ist im Rahmen von, wir sagen, dem Kraftaktivierung. Wir wollen wirklich nicht, dass das so auf Berndeutsch würde man sagen, verflattert. Wir möchten wirklich eine intensive Zeit auch den Leuten geben, wo sie wirklich an sich arbeiten, an der Situation arbeiten, wo sie drinstecken. Und wo sie wirklich nach vorne sehen. Das soll nicht, Leute dürfen sich auch erholen. Also es soll nicht heißen, dass wir sie drängen, nach vorne zu rennen, sondern man darf sich bei uns gerne auch erholen. Es ist wirklich dieser Fokus auf, wir wollen die Kraft herausholen aus den Leuten. Das ist, kann man mit Ziele setzen und mit die Zeit auch ein bisschen beschränken.
Menschen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen, könnten, wären zum Beispiel Leute, die frisch aus einer psychiatrischen Klinik kommen oder Frauen, die aus einem Frauenhaus kommen. Es scheint also doch einige Menschen zu geben, die gerne auf so ein Angebot zurückgreifen würden. Wie werden Sie entscheiden, wer denn in das Haus einziehen darf und wer nicht?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben einen relativ intensiven Intake-Prozess. Das heißt, wir schauen uns die Leute wirklich an. Wir machen ein Erstgespräch, wo wir wirklich fragen, wie geht es dir, wo stehst du mit dir, ist eine Suchtproblematik vorhanden, wie wirst du psychologisch begleitet oder nicht, wenn jemand noch aus der Klinik kommt zum Beispiel. Und dann entscheiden wir, ob es Sinn macht, mit der Person zusammen, ob es Sinn macht, ob unser Angebot wirklich passt für diese Person. Ja.
Zum Schluss kommen wir doch auch noch auf das Geld zu sprechen. Sie haben ein Crowdfunding gestartet, um eine Anschubfinanzierung zu erhalten für dieses Haus. Aber wie soll das Projekt dann längerfristig bezahlt werden?
Wir brauchen das Geld, wie Sie gesagt haben, für die Anschubfinanzierung, für das erste Jahr, damit wir das Haus in Betrieb nehmen können. Im zweiten Jahr wird das Projekt fast selbsttragend sein. Es wird Stiftungen geben, die uns unterstützen. Wir haben bereits einige Kontakte geknüpft für diesen kleinen Betrag, für den wir jeweils noch ein Defizit machen werden. Also das Geld wird wirklich nur verwendet für das erste Jahr, für das Projekt auf die Beine zu stellen.
Und müssen dann die Bewohnerinnen und Bewohner von diesem Haus auch selbst etwas bezahlen?
Ja, die Bewohnerinnen und Bewohner, die bezahlen selber etwas, selber im Sinne von aus dem eigenen Sack oder auch durch einen öffentlichen Dienst, wie zum Beispiel den Sozialdienst oder auch vielleicht mal die IV. Wir haben den Betrag, den wir veranschlagt haben, bewusst tief gehalten, dass Sozialdienste nicht lange überlegen müssen, sondern diese Gelegenheit einfach durchwinken können. Also wir haben das auch mit ihnen so abgesprochen. Und auch für private Personen ist es so, dass man diesen Betrag eigentlich von einem Lohn, wenn man in einer Krise ist, sage ich mal, von einem Lohn einfach so bezahlen kann. Man braucht noch ein bisschen was zu essen. Meist ist es so, dass man in einer Krise nicht viel weggeht. Man kann also diesen Betrag sehr gut vom laufenden Lohn bezahlen. Die meisten Leute, die haben einen Lohn, die anderen, wie gesagt, sind von öffentlichen Diensten finanziert. Es war uns sehr, sehr wichtig, dass wir das Angebot so konzipieren können, dass Leute bereits bevor sie abstürzen, zu uns kommen können. Und nicht erst, wenn es passiert ist, dann Angebote in Anspruch nehmen können, die dann von der öffentlichen Hand finanziert sind und oft halt teuer sind, weil sie eine Vielfalt an Inhalten dann auch anbieten. Das war uns wirklich sehr wichtig. Und deshalb ist es auch so, dass wir diesen Betrag auch brauchen, um das Projekt zu finanzieren. Wenn wir einen hohen Betrag fordern würden, dann würden wir auch Klienten bekommen. Aber wir wollen bewusst bei den Leuten bleiben, dass das bezahlbar bleibt.
Das sagt Simon Gul. Sie ist Präsidentin des Trägervereins von Zeitraum. Morgen Samstagabend findet in Sumiswald ein Benefizkonzert statt zugunsten des Projekts. Mehr Infos zu dieser Veranstaltung und zum Wohnprojekt gibt's wie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne. Heute haben wir eine Rabe-Sendungsmacherin eingeladen, einen Radioblog zu verfassen. Constanze Gerber von der Sendung Radio Lokomotivo hat sich mit dem neuen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, auseinandergesetzt. Hier ihr Kommentar.
Wenn ich gewählt werde, wird es kein Zentimeter an Schutzgebiet mehr geben für die Indianer. Diese Aussage des neuen, Anfang Januar gewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro bedeutet: Die Bedrohung, die der Amazonas jeden Tag erfährt, wird sich in noch drastischerem Ausmaß realisieren als bisher. Soll der Urwald wirklich nur noch ausschließlich für die Zwecke der industriellen Landwirtschaft missbraucht werden? Viele Aktivisten und Aktivistinnen, die sich dem Schutze letzter Flächen unberührter Natur in Brasilien widmen, sind zutiefst besorgt um die ohnehin schon kleinen Gebiete und die bedrohten Völker, die sie noch bewohnen. Seit 30 Jahren ebnet der 63-jährige Jair Messias Bolsonaro im Parlament den Weg für eine rechtsextreme Regierung. Besonders auffällig sind dabei sein Hass auf Frauen, Schwule, Schwarze, Künstlerinnen und Indigene. Vor laufenden Fernsehkameras und Mikrofonen bekennt er zudem seine bejahende Einstellung zum Thema Mord und Folter, als wäre die Verfolgung von politischen Gegnern etwas absolut Normales, Legitimes und Notwendiges. Bolsonaro pries öffentlich den Faschismus, eben diese pathologische Verfolgung des Menschlichen. Er sagte, dass Pinochet noch mehr Menschen hätte umbringen sollen. Er lobte somit den rechtsextremen Führungsstil eines Diktators, der 1973 an die Macht kam. Er ließ politische Gegnerinnen und Gegner einsperren, foltern und Tausende ermorden. Dies ist nur eines der vielen Beispiele für Bolsonaros Grundhaltung. Auch ist er der Meinung, dass es damals während der Militärdiktatur in Brasilien, die 1964 begann und 1985 endete, ein Fehler gewesen sei, dass man, Zitat, nur gefoltert und nicht getötet habe. Dies sagte er in einem Interview für den Radiosender Jovem Pan vor 2 Jahren. Es ist zwar zum jetzigen Zeitpunkt, kurz nach der Amtseinführung Bolsonaros, noch schwierig, genaue Aussagen über die Situationslage zu machen. Was bedeutet das neue brasilianische Kabinett für die weltweite Politik? Im Moment ist das noch unklar, doch könnte diese Frage bald mehr Menschen interessieren, nicht nur Menschen aus Brasilien. Tatsache ist, dass Brasilien eine Welle des Militarismus erlebt. Es ist schon in den Schulen zu erkennen. Bolsonaro will das militärische Schulsystem weiter ausbauen. Es wäre im Sinne des brasilianischen Erziehungsministeriums, dass das Militär nun auch zivile Schulen leitet. Auf den Punkt gebracht wird der Aspekt dieses bisher relativ undurchschaubaren nationalistischen Kabinetts in einem Artikel der Deutschen Tagesschau. Dort wird Bolsonaro als ein Mann beschrieben, der keinen Hehl aus seinen Grundhaltungen macht, dessen realpolitisches Programm aber nur in Ansätzen zu erkennen ist. Bolsonaros Politik ist nicht leicht zu durchschauen. Es ist seine Art, Folteropfer zu verhöhnen und zu verspotten, und er inszeniert sich selbst als Messias, als Retter Brasiliens. Kurz vor seiner Wahl habe Bolsonaro bereits eine in der Geschichte des Landes noch nie dagewesene Säuberung angekündigt, schreibt der Spiegel Online. Dies ist sicher eine Bedrohung für eine Großzahl von Menschen in Brasilien. Vielleicht ist die Bezeichnung Tropen-Trump die häufig gebraucht wird, eine Untertreibung. Und Bolsonaro ist noch viel schlimmer als Trump und seine Politik noch haarsträubender. Aber wer kann jetzt, so kurz nach seinem Wahlsieg, schon sagen, was seine kürzlich errungene Macht für die Welt bedeutet?
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Freitag, den 1. Februar. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.